Smalltalk war gestern, heute ist Wolfstalk und meine heutige Gesprächspartnerin ist Jennifer Sonntag. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir haben uns schon einmal miteinander unterhalten über Ihr Leben ohne Augenlicht. Kleiner Ausschnitt.
Ich bin an einer Netzhauterkrankung erblindet. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Netzhaut funktioniert wie die Leinwand, die einen Film abspielt. Und wenn diese Leinwand defekt ist, wird der Film natürlich nicht mehr in der Qualität gezeigt, die der Zuschauer gern hätte. Und so ähnlich geht es mir mit meinen Augen. Also die Netzhaut ist zerstört, dort gibt es Ablagerungen und demzufolge kommt dort kein Bild mehr an.
Soweit ein Ausschnitt aus unserem damaligen Gespräch über Ihr Leben ohne Augenlicht. Heute gehen wir einen Schritt zurück und sprechen über eine Zeit, in der Sie noch gesehen haben und in der Sie in der Punkszene unterwegs waren. Wann war das?
Da muss ich mal ganz bewusst drüber nachdenken. Ich denke gar nicht in Jahren, aber ich war damals 15 und bin jetzt 31. Also waren die Anfänge schon ein Stück zurück.
Was hat Sie damals an der Punkszene fasziniert?
Ich war ein sehr sozialkritischer Mensch und habe mich sehr aufgelehnt gegen soziale Ungerechtigkeit. Und der Weg zur Punkszene war dann für mich mehr oder weniger zwangsläufig, weil ich mich so ein bisschen lossagen wollte von allen gesellschaftlichen Zwängen, die mit Oberflächlichkeiten zu tun hatten. Und für mich gab es keine andere Szene, in der ich meine Gefühle so leben konnte, wie sie damals waren.
Wie hat denn Ihr Alltag in der Punkszene ausgesehen?
Mein Alltag hat so ausgesehen, dass ich mich mit Menschen getroffen habe, die so am Rande der Gesellschaft vor sich hin dümpelten. Das waren Menschen, die man naserümpfend am Straßenrand bemerkt hat, die auf mich aber eine sehr große Faszination oder die auf mich sehr faszinierend gewirkt haben. Und ich habe mich mit den Leuten getroffen, damals noch nach der Schule, habe oft sogar auch meine Hausaufgaben dort gemacht, zwischen Drogen, Alkohol, Kinderprostitution, Kriminalität und vielen anderen Phänomenen, die an die Szene geknüpft waren. Und habe mich in jeder freien Minute dort aufgehalten, ohne mein bürgerliches Leben aufzugeben.
Das heißt, Sie haben noch zu Hause gewohnt, sind auch noch zur Schule gegangen.
Richtig.
Hobbypunk sozusagen.
Das ist ein Wort, das habe ich, glaube ich, damals gar nicht so gern gehört, weil ich glaube, ich war so tief in meiner Seele vielleicht sogar mehr Punk als diejenigen, die tatsächlich Hausbesetzer waren oder auf der Straße gelebt haben, weil das oft eigentlich eher Straßenkinder waren oder gescheiterte Existenzen, die sich dann, um etwas zu sein, um sich irgendwie nennen zu können, Punk genannt haben. Und ich habe tatsächlich aber ganz, ganz viel für mich auch philosophisch an diesem Punk-Begriff gehangen und habe versucht, mich da auch politisch zu engagieren. Und das haben ganz viele, die vielleicht punkig gelebt haben, gar nicht gemacht. Also da ging es oft um Verwahrlosung und darum, sich einfach einen Namen zu geben, der mit dem Punk-Gedanken oder der Kultur gar nicht so viel zu tun hatte.
Lassen Sie uns ein bisschen über die Pseudopunks in Anführungszeichen sprechen, über die Straßenkinder. Wie hat denn deren Alltag ausgesehen?
Deren Alltag sah so aus, dass man, je nachdem, wo man lebte und meistens in Abrisshäusern, morgens aufstand, morgens war dann meistens so nachmittags um 3, je nachdem, wie hart Drogensüchte waren oder vielleicht wie problematisch auch Verstrickungen in kriminellen Kreisen waren, je nachdem gestaltete man dann auch seinen Alltag. Also manche waren wirklich darauf angewiesen, anschaffen zu gehen. Andere mussten den ganzen Tag schnurren, um Geld zusammenzubekommen. Nicht jeder war drogenabhängig. Viele hatten keine Kleidung, mussten einfach gucken, wie kommen sie zu den ganz elementaren Dingen. Das ist vergleichbar mit harter Arbeit.
Sie haben schon gesagt, viele dieser Straßenkids haben in Abrisshäusern gelebt. In diesen Abrisshäusern sah es wie aus?
Extrem verwahrlost. Die ganzen Böden lagen voller Flaschen, Dosen, Lebensmittel, die vor sich hin gammelten. Dann hatte man natürlich auch sehr viele Exkremente von Hunden, von den Bewohnern selbst. Und es kam immer auch ein bisschen darauf an, wie lange so ein Haus besetzt wurde. Was länger besetzt war, pflegte man dann entsprechend in Häusern, die einfach nur genutzt wurden, von denen man wusste, da wird man vielleicht in 3 Tagen rausgeschmissen. Da sah es dann auch entsprechend übel aus und roch auch entsprechend übel. Und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass in Deutschland Kinder und Jugendliche in solchen Umfeldern hausen.
Sie haben vorhin schon den Unterschied erklärt zwischen Ihnen als in Anführungszeichen Teilzeitpunk. Ich bleibe einfach einmal bei diesem Begriff, der eher das politische, eine politische Motivation hatte, und den Straßenkids, die sich als Punks bezeichnen, aber gar keine politischen Hintergründe haben. Wie war denn Ihr Umgang damals mit den Straßenpunks? Gab es einen Austausch? Gab es auch sowas wie Freundschaft?
Also es gab sehr intensive Freundschaften, und ich glaube, für mich war zu der Zeit auch der Umgang so der einzige Weg, meine persönlichen Enttäuschungen von der Gesellschaft zu verarbeiten. Das hat man nicht in philosophischen Gesprächen gemacht, das hat man einfach gemacht, indem man zusammen war und jeder wusste, der andere hat für sich persönlich ganz schlimme Probleme, was auch immer das im Einzelnen war, und die hatte ich auch, und das hat mich einfach auch zu den Leuten geführt. Wir konnten Spaß haben, wir konnten so tun, als ob die Welt für uns in Ordnung ist, unsere kleine Welt, und wir haben uns damit identifiziert, die Abgelehnten zu sein, und haben das im Grunde also auch teilweise ganz bewusst gewählt. Das ist ja immer ein Unterschied, ob jemand anders sagt, du bist Abschaum, oder wenn man selber sagt, ja, ich bin Abschaum, ich positioniere mich. Das hat ja dann auch wieder so eine ganz selbstbestimmte Komponente, und das war mir auch sehr wichtig, weil ich immer anders denkend war, anders handelnd, anders aussah. Ich habe mich einfach abgelehnt gefühlt von der Konsumjugend und Konsumgesellschaft, und habe dann quasi ja meinen Stinkefinger ausgepackt und mich damit dann auch ganz gut gefühlt, mich selbst abzugrenzen und zu sagen, gut, dann sitze ich eben zwischen dem abgelehnten Müll in Anführungsstrichen und identifiziere mich damit und habe damit eigentlich auch wieder eine selbstbewusste Position.
Ach, jetzt geht mein Mikro hier nicht mehr, hallo?
Ja, es klang etwas.
1, 2, 3, 4, jetzt geht's wieder. Man nennt es einen Wackelkontakt. Ich versuche mich einmal in die Rolle ihrer Eltern zu versetzen. Klein Jenny vertschüsst sich in die Innenstadt, sitzt dort mit Punks rum. Erfreut waren sie wahrscheinlich nicht, oder?
Tatsächlich nicht wirklich, wobei wir ein sehr inniges Vertrauensverhältnis hatten und meine Mutter damals selbst auch Sozialarbeiterin war und das Milieu und die Szene kannte. Das war auch die Misere, weil ich natürlich immer aufpassen musste, dass sie mich dort nicht sieht, weil sie sich sehr wohl Gedanken gemacht hat und richtig, richtig schlimme Sorgen. Aber es war damals auch so eine Phase, wo ich wusste oder wo ich erfahren habe, dass ich erblinden würde. Und ich glaube, meinen Eltern war es sehr wichtig, dass ich für mich persönlich einen Weg finde, das für mich einzuordnen, zu verarbeiten, vielleicht auch erstmal zu verdrängen. Das war für mich auch ein wesentlicher Grund, die Szene zu wählen, weil ich habe mich ausgestoßen gefühlt von alledem, was andere konnten. Habe so ein bisschen diese No-Future-Attitüde gelebt, weil ich habe für mich damals keine Zukunft gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, als blinder Mensch zu leben, und habe gedacht, ich lasse es jetzt in meiner Jugend richtig krachen und bringe mich dann eben, wenn ich blind bin, mal irgendwann um. Und so hatte jeder von den Leuten sein persönliches Schicksal. Der eine wurde eben geschlagen, sexuell missbraucht, wie auch immer. Der nächste wusste, dass er vielleicht irgendwann mal an HIV sterben würde. Und für mich war dieser kleine Tod eben diese Blindheit. Und ich glaube, das war für meine Eltern auch sehr schwer, mich zu erleben in dieser Verarbeitungsphase. Aber die haben mir auch immer vertraut und haben wahrscheinlich auch meinen Kampfgeist gekannt und wussten, dass ich da nicht völlig zugrunde gehen würde.
Kam die Erblindung eigentlich für Sie und für Ihre Eltern überraschend? Oder wussten Ihre Eltern schon bei der Geburt, mein Kind hat ein Sehproblem, das könnte später mal blind werden?
Ich denke, dass das meine Eltern gewusst haben, aber nie klar formuliert haben. Also nicht vor mir und wahrscheinlich auch nicht vor sich selbst.
Aber Ihre Eltern konnten sich vorbereiten darauf, dass es irgendwann in ihrem Leben einmal einen Knall geben kann.
Das ist so ein Thema, worüber wir bis heute eigentlich nicht gesprochen haben. Ich glaube, dass das nicht bewusst so war. Ich glaube, meine Eltern haben so lange genossen, wie ich sehe, dass ich sehe. Und mit dem danach oder was könnte sein, haben die sich wahrscheinlich gar nicht so befassen wollen, weil sie das nicht ausgehalten hätten emotional.
Wie haben Sie damals eigentlich ausgesehen? Beschreiben Sie sich mal ein bisschen.
Oh, lieber nicht. Das
okay.
Das würde Deutschland verschrecken. Nee, also ich habe eine Hose gehabt, die habe ich sehr geliebt und die habe ich, glaube ich, auch die ganzen Jahre, die ich in der Punkszene verbracht habe, getragen. Man kann sich vorstellen, wie die aussah. Also bunt zerrissen mit Nieten und Bändern und viele Ketten, Hundehalsbänder, pinkfarbene Haare und bunte Tücher, Springerstiefel und viel zu viel Schmuck, den ich eigentlich als Fliegengewicht gar nicht fortbewegen konnte. Also ich war schon immer so eher körperlich so eine Bohnenstange und diese martialischen Accessoires, die sahen manchmal schon so aus, als ob sie mich zu Boden reißen könnten. Das war schon sehr extrem. Nichts passte zusammen. Man konnte da also auf keinen Fall davon sprechen, dass Dinge stilistisch perfekt aufeinander abgestimmt waren. Und das war mein Aussehen.
Sie haben sich in einem Buch mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Märchenland im Müll heißt es, geschrieben nicht von Jennifer Sonntag, sondern von Konstanze S. Nehmen wir mal an, es hören uns jetzt ein paar Straßenkinder über ihr Handy zu. Was würden Sie ihnen sagen?
Jetzt muss ich nachdenken.
Wir haben Zeit.
Ja, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Also ich würde den Straßenkindern tatsächlich sagen, dass sie ja unheimlich energetisch sind und sehr, sehr mutig. Und natürlich macht es Sinn, genau diesen Mut zu kanalisieren und in eine positive Richtung zu lenken. Wer mutig ist und den Schritt auf die Straße geht, der ist auch so mutig, den Schritt wieder von der Straße runter zu machen.
Smalltalk war gestern, heute ist Wolfstalk. Meine Gesprächspartnerin ist Jennifer Sonntag. Wir sprechen über die Punk-Szene in Deutschland im Allgemeinen, in Halle im ganz Besonderen. Und wir machen noch ein bisschen Werbung zum Schluss dieses Gesprächs. Und zwar zum einen, oh, jetzt wird richtig viel Werbung heute, fällt mir gerade so auf hier. Zum einen machen wir Werbung für das Buch Märchenland im Müll von Konstanze S. alias Jennifer Sonntag. Zum zweiten möchte ich Werbung machen für unser Gespräch Blind Date mit Jennifer Sonntag, das wir hier im Interviewmagazin Wolfstalk geführt haben. Dann möchte ich noch Werbung machen für ein Interview unter dem Titel Die Straßenkinder von Berlin mit dem Vorsitzenden der Hilfsorganisation Offroad Kids. Das kann man ebenfalls abrufen unter www.wolftalk.de. Mein Gott, jetzt habe ich mir den Wolf geredet, habe genug Werbung gemacht und danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Jetzt habe ich doch glatt noch einen Werbepunkt vergessen. Ihre Internetseite, auf der man mehr über Ihre Bücher erfahren kann.
Ja, also meine Internetseite heißt www.blindverstehen.de und da gibt's einen Link, unter dem man alle Bücher finden kann. Der heißt Meine Bücher.
blindverstehen.de haben wir auch noch erwähnt. Jetzt kann ich endgültig Tschüss sagen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen. Tschüss.